Liebe Geschwister, liebe Freunde, auch ich möchte euch ganz herzlich alle begrüßen, die wir hier im Saal der Gemeinde Wolfratshausen sind. Ich möchte auch unsere Internet-Community begrüßen, besonders Oliver und seine Frau Oi, die uns fast jeden Sabbat hier verfolgen, die Predigten hier. Und ich möchte auch Zuhörer, Zuschauer aus Australien begrüßen, von denen ich mitbekommen habe, dass auch sie mit uns zusammen den Sabbat feiern, der Predigt zuhören und auch Gott begegnen, diesen Gottesdienst mit uns zusammen erleben möchten. Wir machen heute auch weiter mit dem Studium des Buches Offenbarung. Daran haben wir uns inzwischen schon gewöhnt. Auch in unseren Betrachtungen aus dem Epheserbrief hatten wir mal gesprochen über das Thema Wissen und Weisheit besitzen. Und auch heute bei der Jugend war dieses Thema Wissen und Weisheit ist nicht ein und das Gleiche, sondern das unterscheidet sich voneinander. Wenn wir in der Bibel lesen, finden wir in der Bibel einen anderen Begriff, der auch schon ganz interessant ist. Es geht um Erkenntnis. Erkenntnis. In dieser Welt gibt es viel Erkenntnis. Und in dem Sinne können wir sagen, viel Wissen. Die Leute forschen ganz fleißig in vielen Bereichen und erzielen Fortschritte. Und wir leben im Zeitalter des technologischen Fortschritts. Und trotzdem stellen wir fest, dass diese ganze Technik ja irgendwie an ihre Grenzen kommt. Aber manchmal ist es auch ganz nützlich und man kann das bewusst für Gott einsetzen. Erkenntnis. Erkenntnis war zur Zeit des Apostels Paulus auch ein Begriff. Und damals, also in der griechischen Sprache, heißt Erkenntnis, das heißt Gnosis. Und dieser Begriff Gnosis beinhaltet auch andere Sachen, von denen will ich hier nicht sprechen, aber die sind der Bibel fremd, diese Inhalte der Gnosis. Die Bibel spricht im Gegensatz nicht über irgendeine Erkenntnis, sondern über die Erkenntnis Gottes. Und das finden wir immer wieder bei Paulus und auch bei anderen, bei Petrus und Johannes. In der ganzen Bibel, besonders im Neuen Testament, finden wir das, diese Erkenntnis Gottes. Die Aposteln haben den Gemeinden immer wieder gewünscht, dass die Gemeinden, dass die Glaubensgeschwister in der Erkenntnis Gottes wachsen. Ich möchte mit euch ein Vers lesen aus dem 2. Petrusbrief. 2. Petrus, Kapitel 1 und hier den Vers 2. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Simon Petrus wünscht Folgendes den Gemeinden. Er schreibt, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Was bewirkt denn diese Erkenntnis Gottes und Erkenntnis Jesu? Das bewirkt viel Gnade und Frieden. Man hat Frieden im Herzen, wenn man diese Erkenntnis Gottes hat. Am Ende seines Briefes wiederholt Petrus diese wichtige Botschaft. Kapitel 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Ein gutes Schlusswort hat Petrus hier. Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Auch Paulus spricht davon, zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 1, und hier die Verse 16 und 17. Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 16 und 17. Ich höre nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Der Paulus bringt das jetzt hier auf den Punkt. Diese Erkenntnis Gottes, wohin führt diese Erkenntnis? Es ist nicht so, ja, wir haben das zur Kenntnis genommen. Wir wissen einiges über Gott. Gottes Erkenntnis ist nicht Wissen über Gott, sondern diese Erkenntnis Gottes hat eine gezielte, eine großartige Wirkung. Die Erkenntnis Gottes führt dazu, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn erleben, dass wir Gott wahrnehmen, so wie er ist. Wenn ich hier die Frage stellen würde, wie ist Gott? Könntest du diese Frage beantworten? Wie ist Gott? Denk mal kurz darüber nach. Und wenn du diese Frage beantworten möchtest, für dich, wie würdest du das machen? Wie ist Gott? Das bedeutet für dich, für mich, wie hast du Gott erlebt? Wie hast du Gott wahrgenommen? Wie ist Gott? Er ist dir nachgegangen. Er sorgt für dich. Er liebt dich. Er hat dich vor Bösem bewahrt. Er hat dich geführt. Er hat Türen zugeschlossen, zugesperrt und andere Türen aufgemacht. Er hat dir einen Weg gezeigt. Er hat dir seinen Willen offenbart. Wie ist Gott? Oder hast du ihn anders erlebt? Es gibt verschiedene Erlebnisse, verschiedene Erfahrungen mit Gott. Wenn es einem Menschen Schlimmes widerfährt, wie lautet die erste Frage? Wo war Gott? Wo ist Gott? Warum hat er das zugelassen? Du bekommst hier keine Antwort. Hier und jetzt bekommst du keine Antwort auf diese Frage. Aber denk mal darüber nach und lass dir dabei helfen vom Gottes Wort. Hier in der Bibel finden wir geschildert, wie Gott ist. Gott ist die Liebe, so sagt die Bibel. Und in seiner Liebe möchte Gott, dass wir in der Erkenntnis wachsen, dass wir ihn erleben, erkennen, so wie er ist, dass wir seine Liebe in unserem Leben verspüren. Gott gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um ihn zu erkennen. Das war das Gebet des Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Auch Johannes schreibt davon im 17. Kapitel seines Evangeliums. Johannes Kapitel 17. Johannes Evangelium Kapitel 17. Da haben wir das hohe priesterliche Gebet Jesu. Im Vers 3. Lesen wir Folgendes. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wohin führt diese Erkenntnis Gottes? Diese Erkenntnis Gottes führt dazu, dass wir Gott wahrnehmen, so wie er ist. Gott ist die Liebe. Und wohin führt diese Erkenntnis Gottes? Das führt zum ewigen Leben. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Das ist nicht irgendeine mathematische Formel. Das ist nicht Quantenphysik. Das ist keine Wissenschaft. Das ist nicht irgendwas Wichtiges, was wir unbedingt brauchen hier auf Erden. Wichtiges, aber Vergängliches. Es geht hier, hört, hört, um das ewige Leben. Und dieses ewige Leben ist, so schreibt Johannes, dass sie dich erkennen, dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus. Meine Lieben, es ist egal, wie wir wissen, wie viel Wissen wir uns angehäuft haben, egal was wir gelernt haben, egal wie viel Erfahrung, also Weisheit, egal wie viel davon jeder von uns gesammelt hat oder besitzt, wenn jemand Gott, den wahren Gott und Jesus Christus, den Gesandten Gottes, nicht erkannt hat, der hat alles verpasst. Mit anderen Worten, er hat umsonst gelebt und er wird das ewige Leben nicht bekommen. Das ist das ewige Leben, dass ein Mensch den wahren, den Schöpfer Gott erkennt und dass dieser Mensch auch Jesus Christus erkennt. Die wichtigste Erkenntnis aller Zeiten. Gemäß dieser Aussage Jesu besteht das ewige Leben darin, Gott und seinen Sohn zu erkennen. Nun haben wir anhand des Buches Offenbarung Jesus näher kennengelernt. Das ist ja unser Beispiel, unser Ziel, nicht Beispiel, unser Ziel. Unser Ziel besteht darin, dass wir Jesus Christus immer besser kennenlernen. Warum? Jesus kennen ist Leben. Es ist das ewige Leben, wenn wir Jesus näher kennenlernen, ihn erkennen. Und letztes Mal haben wir über das Wirken des Lammes, das geschlachtet wurde, nachgedacht. Jetzt kommen wir weiter mit dem Studium des Buches Offenbarung. Und wir kommen jetzt zum 10. Kapitel, Offenbarung Kapitel 10. Und in diesem Kapitel finden wir ein weiteres Bild von Jesus Christus. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 10 und hier die Verse 1 bis 3. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Johannes sieht einen starken Engel vom Himmel herabkommen. Es folgt eine Beschreibung, die uns verdeutlicht, dass es sich hier um Jesus Christus handelt. Dieser starke Engel ist mit einer Wolke bekleidet. Das ist ein Zeichen der Gottheit. Der Herr begleitete sein Volk Israel in Form einer Wolkensäule am Tag und als Feuersäule in der Nacht. Jesus kommt mit den Wolken. Das lesen wir in Offenbarung 1, Vers 7. Er ist auch der Menschensohn, der auf einer Wolke sitzt Offenbarung 14, Vers 14. Der Sohn Gottes sagte in Bezug auf seine Wiederkunft. Ich lese jetzt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24 und hier den Vers 30. Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wie wird also die Wiederkunft Jesu sein? Jesus wird auf den Wolken des Himmels kommen. Weiter sagt die Offenbarung, dass dieser starke Engel, der mit einer Wolke bekleidet war, der hatte auch den Regenbogen auf seinem Haupt. Der Regenbogen erinnert an den Bund, den Gott mit Noah und durch ihn mit der ganzen Menschheit nach der Sintflut geschlossen hat. Im ersten Buch Mose, Kapitel 9, Verse 16 und 17, steht Folgendes. Erstes Buch Mose, Kapitel 9, Verse 16 und 17. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden, der Regenbogen. Dieser Engel hatte den Regenbogen auf seinem Haupt. Darüber hinaus greift die Schilderung in Bezug auf den anderen starken Engel auf Elemente zurück, die wir von der Vision aus Offenbarung Kapitel 1 kennen, wo Johannes den Menschensohn als Hohepriester sah. Auch der Prophet Daniel verwendet ähnliche Begriffe bei seiner Vision vom Menschensohn aus dem 7. Kapitel. Offenbarung 10, Vers 1, letzter Teil, da heißt es, sein Antlitz war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Wie gesagt, die gleiche Beschreibung gibt es auch in Daniel Kapitel 7. Das ist eindeutig eine Beschreibung Jesu Christi. Jesus kommt als Gesandter Gottes vom Himmel herab. Er setzt seine Füße auf das Meer und auf die Erde. Das heißt, die Botschaft, die er uns bringt, hat eine weltweite Bedeutung. Sie wirkt wie das Brüllen eines Löwen, das Menschen erschauen lässt. Christus ist eben nicht nur Erlöser, sondern auch der Richter der Welt. Gottes Sohn hält in seiner Hand ein Büchlein, eine kleine geöffnete Buchrolle. Der Hinweis, dass sie aufgetan war, lässt darauf schließen, dass es zuvor versiegelt war. Es gibt in der ganzen Heiligen Schrift nur ein Buch, das für eine Zeit lang versiegelt bleiben sollte, das Buch Daniel. Am Ende dieses Buches, im Kapitel 12, Vers 4, können wir Folgendes lesen. Also wer möchte, kann mit mir hier aufschlagen, Daniel, Kapitel 12 und dann Vers 4. Da steht Folgendes, und du Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Da haben wir das wieder. Und welche Erkenntnis gibt es hier? Hier geht es nicht darum, die Menschen haben plötzlich Erkenntnis bekommen und dann gab es WhatsApp und TikTok. Darum geht es nicht. Es geht um das Buch Daniel. Normalerweise hat Gott immer gesagt, veröffentlicht meine Worte, sagt meine Worte jedem, verkündigt jedem die Botschaft von Gott. Und hier sagt Gott zu Daniel, verbirg diese Worte und versiegle das Buch. Warum? Weil die Zeit noch nicht reif war. Die Leute waren noch nicht bereit für die Veröffentlichung dieses Buches. Die waren noch nicht bereit, dass die dieses Buch verstehen. Viele werden dann es dann durchforschen in der letzten Zeit und große Erkenntnis finden. Und wir haben das Vorrecht, in dieser letzten Zeit zu leben. Jesus kommt als Gesandter Gottes vom Himmel herab. Er hält in seiner Hand das Buch Daniel. Der Apostel Johannes nimmt ab Offenbarung Kapitel 10 immer wieder auf das Buch Daniel Bezug. Jesus weist in seiner Endzeitrede direkt auf den Propheten Daniel hin. Das lesen wir in Matthäus 24, Vers 15. Und aufgrund dieser Hinweise ist es naheliegend anzunehmen, dass die Buchrolle, die Jesus in der Hand hält, das Buch Daniel ist. Wer dieses Buch liest, soll versuchen, Daniels Aussagen zu verstehen und ihre Bedeutung zu begreifen. Das wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Buchrolle nicht versiegelt, sondern offen ist. Man hatte sich schon von der Zeit Alexander des Großen mit dem Buch Daniel beschäftigt, aber vieles blieb den Auslegern unverständlich. Das Buch war ja noch versiegelt. Erst im 19. Jahrhundert öffnete sich Christen in der ganzen Welt allmählich das Verständnis, besonders für die Zeitweissagungen aus Daniel 7 bis 9 und auch aus Daniel 12. Diese Weissagungen gehen auf die Zeit des Endes. Nun schwört Jesus, dass es ab jetzt keine Zeit mehr geben soll. Das lesen wir hier weiter, Offenbarung Kapitel 10. Der Engel, ab Vers 5, der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist. Was sagt er? Es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Was ist los? Was bedeutet das? Die Zeit wird hier gestoppt. Stoppuhr, ne? Kennt jeder. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Es wird ein Tag kommen. Und an diesem Tag oder ab diesem Tag gibt es keine Zeit mehr. Welche Zeit ist hier gemeint? Mit dem Schall der siebenten Posaune wird das Geheimnis Gottes vollendet. Dieses Geheimnis ist der Erlösungsplan, den gläubige Menschen verstehen, aber Ungläubige nicht begreifen. Da bis zum Abschluss des Erlösungsplanes noch Zeit vergeht und Johannes weitere Prophezeiungen niederschreiben soll, kann Jesus hier nur die prophetischen Zeitangaben des Buches Daniel meinen. Diese prophetischen Zeitangaben aus dem Buch Daniel reichen bis zum Jahr 1844, dem Beginn der Endzeit. Nun, nach diesem Jahr soll es keine weiteren prophetischen Zeitketten mehr geben. Da hat der Engel, hat Jesus Christus gesagt, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Vers 7, sondern in den Tagen, wer der siebte Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Knechten, den Propheten. Und die Stimme, Vers 8, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Nach dem Jahr 1844 gibt es keine prophetische Zeit mehr. Wir leben im Jahr 2023. Es gibt keine prophetische Zeit mehr, schon seit ein paar Jahren. Was für eine Erkenntnis ist das? Wir leben in der letzten Phase der Endzeit, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß nicht, ob das alles euch so bewusst ist. Das Verständnis dieser Zeitweissagungen der Bibel aus Daniel 8, Vers 14 führte in Verbindung mit Daniel 7 zur Erkenntnis der Stunde des Gerichtes. Was steht geschrieben in Daniel 8, Vers 14? Lesen wir das: bis 2300 Abende und Morgen. Ja, wie steht da? Das wird auch wiederholt. Daniel Kapitel 8, Vers 14. Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann geschieht was? Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und dann trat Gabriel nahe zu mir, ich erschrak und fiel auf mein Angesicht. Er sprach aber zu mir: Merk auf, du Menschenkind, dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Daniel hört, sieht und versteht gar nichts. Und Daniel ahnt, dass diese Aussagen und dass diese Visionen etwas ganz, ganz Wichtiges sind oder darstellen sollten. Und er versteht nichts. Und dann fiel er zu Boden und wurde ohnmächtig. Ja? Das hatte so eine Wirkung, das hat ihn so gedrückt, zu sehen, zu erleben, zu bekommen, all diese Visionen, und er verstand gar nichts. Und dann sagt der Engel: Dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Ja, toller Hinweis. Und was bedeutet das? Und dann Vers 18: Als er mit mir redete, der Engel wollte ihm das auslegen, so quasi, sank ich in Ohnmacht zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an, richtete mich wieder auf, sodass ich wieder aufstand. Ja? Dann sagt der Engel nochmal: Das geht alles auf die Zeit des Endes. Dieses Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Also diese Visionen hier, die Daniel in den Kapiteln 7 bis 9 bekommen hat, das führt zu dieser Stunde des Gerichts und damit zur Voraussetzung der Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft aus Offenbarung 14. Das ist die kurz zusammengefasste Geschichte der Adventpioniere. So ist die Adventgemeinde ja ins Leben gerufen. So wurde die Adventgemeinde ins Leben gerufen. Das war das Ziel, das war die Mission der Adventgemeinde. Frage: Kennen wir dieses Ziel noch? Wissen wir, warum noch die Adventgemeinde heute noch besteht? Was ist die Existenzberechtigung der Siebenten-Tags-Adventisten weltweit? Das Ziel war, zumindest unsere Pioniere hatten dieses Ziel, dass sie diese dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 verkündigen. Wenn wir das nicht mehr tun, dann haben wir unsere Existenzberechtigung ja irgendwie verloren. Und wenn ich sage wir, meine ich erstmal mich, aber ich meine auch dich, jeden von uns. Jesus Christus kommt vom Himmel herab, bekleidet mit einer Wolke, auf sein Haupt der Regenbogen. Die Verheißung der Führung und Gnade und Schutz des Schutzes Gottes. Und er sagt, brüllt wie ein Löwe, der Löwe aus Juda. Und niemand widerspricht und er sagt, es gibt keine Zeit mehr, jedenfalls keine prophetische Zeit mehr. Er hält diese offene Buchrolle in seiner Hand. Können wir uns das einfach oder ein wenig vorstellen? Jesus Christus kommt vom Himmel herab und offenbart seinem Knechten Johannes schon am Ende des ersten Jahrhunderts die Ereignisse, die sich in Verbindung mit der Entsiegelung des Buches Daniels Daniel und mit der Entstehung der Adventbewegung im ersten Teil des 19. Jahrhunderts abspielen werden. Sogar die große Enttäuschung der Adventgläubigen von 1844 wird im prophetischen Wort festgehalten. Und Johannes erhält einen Auftrag. Die Stimme, die ich vom Himmel gehört habe, redete mit mir, Offenbarung 10, Vers 8, und sagte, geh hin, nimm das offene Büchlein auf der Hand des Engels. Können wir uns das ein bisschen vorstellen? Jesus Christus, wie gesagt, steht da mit einem Fuß auf das Meer, auf dem Meer, mit einem Fuß auf der Erde. Diese Herrlichkeit, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Er sagt mit großer Stimme, brülle an Löwe, es gibt keine Zeit. Er hält diese Rolle in seiner Hand, bekleidet mit Wolke auf dem Haupt mit diesem Regenbogen. Und Johannes, ja Johannes, geh hin. Was? Ich? Ja, geh hin zu ihm. Und weißt du was? Ich ging zu dem Engel, er bekommt den Auftrag, er geht zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Also das ist ja, ja, Jesus, gib mir das Büchlein. Und Jesus sagt, nimm und verschlinge es. Nimm das Buch und iss das auf. Ja, habt ihr schon mal ein Buch gegessen? Ja. Was ist das mit dem Essen? Wir haben hier mit Symbolen zu tun. Ja? Was macht man, wenn man isst? Man nimmt in sich etwas auf. Nahrungsaufnahme wird das auch genannt. Ja? Der Prophet Jeremia sagte, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Das heißt, er hat Gottes Wort, seine Botschaft, so wie tägliche Speise aufgenommen. Und der Sohn Gottes sagte, als er hier auf Erden war, der Mensch lebt nicht nur mit Brot allein, sondern mit einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes aufgeht. Also Johannes sollte nicht ein Buch aus Papier oder eine Rolle aus irgendwelchen Tierhäute essen, aufessen, sondern er sollte das in sich aufnehmen, diese Botschaft in sich aufnehmen. Der Jünger von Patmos sollte die kleine Buchrolle aus der Hand Jesu verschlingen. Das bedeutet, er sollte die Botschaft Jesu in Bezug auf die Endzeit voll und ganz aufnehmen, um es weitergeben zu können. Das wird in seinem Mund sein wie Honig, im Magen wird sie aber bitter sein. So geschah es auch. Die Botschaft der Wiederkunft Jesu, das war damals die Botschaft, begeisterte Menschen verschiedener Konfessionen auf der ganzen Welt. Aber als Jesus am 22. Oktober 1844 nicht kam, machte sich Enttäuschung breit. Dennoch erhielt Johannes einen weiteren Auftrag. Vers 11, und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Meine Lieben, das ist, wie gesagt, die Adventgeschichte kurz zusammengefasst. Ja? Dieser Engel, Jesus Christus, so mächtig, brüllt wie ein Löwe und hat eine Botschaft zu verkündigen, die Botschaft von seiner Wiederkunft. Das Buch Daniel. Das Heiligtum wird wieder gereinigt werden bei der Wiederkunft Jesu. Und dann geschieht etwas, es wurde verstanden, dass Jesus am 22. Oktober 1844 kommt. aber das war, das entsprach nicht den biblischen Prophezeiungen. An diesem Datum ging Jesus als Hohepriester in das Heilige hinein, im Himmel, im himmlischen Heiligtum. Die Leute haben erwartet aber, dass Jesus Christus kommt. Das geschah nicht, dann machte sich Enttäuschung breit. Nach der großen Enttäuschung von 1844 wendeten sich viele von Gott ab. Aber eine kleine Schar blieb dem Schöpfer treu und versuchte zu verstehen, warum die Wiederkunft ausblieb. Sie forschten die Bibel unter Gebet und der Leitung des Heiligen Geistes. Dies führte zur Entdeckung der irrtümlichen Annahme, dass die Erde das Heiligtum sei und durch die Wiederkunft Jesu gereinigt würde. Sie verstanden, dass 1844 im Himmel das Gericht begann, das vor der Wiederkunft stattfinden wird. Das Gericht, das vor der Wiederkunft stattfinden wird, also das Untersuchungsgericht. Und sie bekamen den Auftrag der weltweiten Verkündigung des Evangeliums im Rahmen der dreifachen Engelsbotschaft. Dieser Auftrag gilt auch uns, jedem von uns. Wie gesagt, Offenbarung Kapitel 10 schließt nicht mit einer Enttäuschung ab, sondern schließt ab mit einem Auftrag. Du musst abermals weissagen von Völkern, Nationen, Sprachen und vielen Königen. Weltweiter Verkündigungsauftrag. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, ein anderer starker Engel mit einer Wolke bekleidet, mit dem Regenbogen auf seinem Haupt, sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen, kommt vom Himmel herab. Das ist kein geringerer als Jesus Christus, der Engel des Bundes. Er setzt seine Füße auf das Meer und auf die Erde. Mit großer Stimme schwört er bei Gott, dass es ab 1844 keine prophetische Zeit mehr geben soll. Mit dem Schall der siebten Posaune wird das Geheimnis Gottes vollendet. Das ist der Erlösungsplan. Unsere Erlösung wird durch die Wiederkunft Jesu vollendet. Bevor das geschieht, entsteht eine weltweite Bewegung, die das ewige Evangelium verkündigt. Es gibt eine Enttäuschung, aber die Verkündigung geht weiter allen Menschen zum Zeugnis. Johannes bekommt die Anweisung, das, was die sieben Donner geredet haben, nicht aufzuschreiben. Das lesen wir in Offenbarung 10, Vers 4. Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht auf. Möglicherweise war das die süße und auch die bittere Erfahrung der Adventgläubigen jener Zeit. Meine Lieben, diese Erkenntnis aus der Heiligen Schrift ist mutmachend. Für Jesus war das alles so wichtig, dass er persönlich zu Johannes kam und ihm diese Ereignisse mitteilte. Das gibt uns Sicherheit und begründet unsere Existenzberechtigung als weltweite Endzeitgemeinde Gottes. Wir sind nicht eine Kirche unter vielen. Wir sind eine von Gottes Geist ins Leben gerufene Missionsbewegung. Wir haben den besonderen Auftrag von Gott bekommen, die Menschheit auf die bevorstehende Wiederkunft Jesu hinzuweisen. Gott möge uns die Bereitschaft und die Freudigkeit zu schenken, damit wir das immer und überall tun. Amen.
Wir wollen uns bei dir bedanken, Livio, für diese Predigt, und wir wünschen uns alle, dass wir dabei sind, wenn Jesus Christus wiederkommt. Auch die, die wir auf betendem Herzen tragen, dass wir alle zusammen sind. Wir schließen unsere gesegnete Stunde ab mit dem Lied 359.
lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns das alles offenbart hast. Herr, wir laufen nicht orientierungslos herum, sondern wir wissen, was auf uns zukommt. Danke für die Verheißung deiner Wiederkunft. Danke, Herr, für dieses Geheimnis der Erlösung, das uns und eigentlich allen Menschen offenbart wurde. Danke für das Wirken deines Heiligen Geistes an uns. Und danke, dass du uns ja das geschenkt hast, dass wir dein Opfer im Glauben annehmen dürfen, annehmen konnten und dass wir hier vor dir stehen können. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Gewissheit der Erlösung und für die Gewissheit deines Kommens. Danke, Herr, dass du uns nochmal aufmerksam machst auf die Existenzberechtigung unserer Gemeinde. Wir haben die drei Engelsbotschaft zu verkünden, sodass die ganze Welt vorbereitet wird auf dein baldiges Wiederkommen. Ergib, dass wir diesen Auftrag nicht vergessen, nicht vernachlässigen. Rüstet uns aus mit den Gaben deines Heiligen Geistes. Begleite uns, führe uns, bewahre uns vor dem Bösen und schenke du uns Erfolg in deinem Sinne durch das Wirken deines Geistes. Herr, bleibe bei uns, bis du wiederkommen wirst, nach deiner Verheißung, in deinem Namen. Amen. Ich kann allein nicht gehen. Ich weiß den Weg ja nicht, der vor mir liegt. Und ich weiß nicht, was mir die Zeiten bringen. Drum bitte ich nur, lass deine Gnade siegen. Amen.
Amen. Wir nehmen Platz und hören noch einmal Musik. wünsche uns für den Nachmittag Gottes Segen und eine gesunde neue Woche. Gott mit uns.